ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Monat nach Assads Sturz. Wie der Umbruch Syrien und Deutschland beeinflusst.
Genau ein Monat ist es jetzt her, seit der politische Umsturz in Syrien die Welt in Atem gehalten hat. Die Machtverhältnisse im Land haben sich vollkommen verändert und mit ihnen ja auch die Perspektive für Millionen von Menschen, sowohl vor Ort in Syrien als auch für die Menschen, die geflüchtet sind vor dem Assad-Regime, auch hier zu uns nach Deutschland. Es hat nicht lange gedauert, bis in der Politik in Berlin eine Diskussion darüber begann, ob der Sturz der Assad-Diktatur auch heißen kann, dass Syrien bald wieder ein sicheres Land ist, in das die aus Syrien geflüchteten Menschen dann auch bald wieder zurückkehren können oder sogar müssen. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass eine Rückkehr nach Syrien für viele Menschen aber weiterhin mit Gefahren verbunden ist. Schauen wir näher auf diese asylrechtliche Debatte mit der Migrationsforscherin Sabine Hess von der Universität in Göttingen. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Kaum war das Assad-Regime Geschichte, gab es also politische Stimmen in Deutschland, die eine Rückkehr aller Syrer gefordert haben. Vor einem Monat hat sich nicht seriös einschätzen lassen, wie sicher das Leben dort ist. Ich habe Sie gefragt, unter den neuen Machthabern, kann man das jetzt besser beurteilen?
Ich glaube, man kann es weiterhin überhaupt nicht sagen, was eigentlich, welche Dynamik weiterhin in Syrien stattfindet. Der Blick auf Syrien ist ja auch meistens, wenn wir den hier in der medialen und politischen Debatte verfolgen, total verkürzter Blick. Syrien ist weiterhin ja zerfallen in verschiedene Einflussgebiete und weiterhin auch dominiert von verschiedenen Einflüssen von außerhalb. So ist der IS ja immer noch eine wirklich ernstzunehmende Kraft. Und wie sich diese neuen Machthaber weiterhin positionieren und wie sie den Übergang gestalten können, hängt ja nicht allein davon ab, wie sie das selber wollen, sondern eben auch wie regionale Kräfte wie die Türkei oder eben auch andere Kräfte, die im Land noch hochmilitarisiert sind, diesen Prozess mit beeinflussen.
Frau Hess, wie bewerten Sie denn den gesellschaftlichen Diskurs zu diesem Thema? Sehen Sie da auch in der Politik eine, sage ich mal, zunehmende Polarisierung, auch jetzt im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf und die Wahl am 23. Februar?
Das Thema Syrien bzw. die rechtliche Situation syrischer Geflüchtete wird wie viele migrationspolitische Themen von vielen Kräften mittlerweile ja hochpopulistisch aufgegriffen beziehungsweise hochpopulistisch verwendet, um die eigene Argumente mehr oder weniger, die ja sich sehr stark um dieses migrationspolitische Thema gerade herum gruppieren, letztendlich auch zu untermauern. Und insofern ist das ein Schaulaufen und es ist eine total unsachliche, verkürzte Debatte über die verschiedenen rechtlichen Lagen von syrischen Geflüchteten, wie sie hier in Deutschland vorzufinden sind.
Unsachliche Debatte in der Politik. Sehen Sie auch, dass das langsam aber sicher auch in die, ich sag mal, politische Mitte rückt und das auch salonfähiger wird, das alles verkürzt darzustellen?
Das Migrationsthema ist leider schon seit längerer Zeit ein Thema, wo wir merken, dass rechtspopulistische Diskursfragmente und Debatten letztendlich in der Tat in der Mitte der Gesellschaft und in der Mitte des politischen Lagers längst gegriffen haben und in der Tat hier wenig Distanzierung und wenig Reflexion und Vernunft zu herrschen scheint, vor allem eben Vernunft und Reflexion, was diese Argumente machen mit insgesamt der politischen Kultur und Debatte hier im Land, die ja durchaus sehr stark von rechtspopulistischen und autoritären rechten Kräften mit vor sich hergetrieben wird.
Schauen wir auch mal auf die europäische Ebene. Wir sehen ja, dass sich die Migrationspolitik in einigen europäischen Ländern verändert hat. In den Niederlanden ist eine rechtskonservative Regierung im Amt. Aus Dänemark hört man ähnliche Töne, auch aus Polen oder Ungarn. Auch Deutschland kontrolliert wieder an den Grenzen. Wohin verschiebt sich dieser Diskurs?
Der Diskurs verschiebt sich zentral dahin, dass sozusagen Rechte nur noch als ein willkürliches und nice to have betrachtet werden und ja bis in die Mitte der Parteienlandschaft, gerade auch von der CDU zum Beispiel jetzt in ihrem Wahlprogramm und auch der CSU in ihrem Wahlprogramm so getan wird, als könnte der Nationalstaat wieder selber agieren. Dabei sind es internationale und europarechtlich verbriefte Menschen, Rechtsschutzstandards, die hier zur Debatte stehen, wie zum Beispiel eben auch der subsidiäre Schutz, den ganz viele syrische Geflüchtete in Deutschland zugesprochen bekommen haben und der nicht leicht national wegzunehmen ist, weil es eben internationale und europarechtliche Normen sind, die hier im Nationalen auch greifen.
Frau Hess, schauen wir zum Schluss des Gesprächs auch mal auf das Thema Wirtschaft. Auch da spielt die Debatte ja eine große Rolle. Zehntausende Menschen aus Syrien arbeiten hier in Deutschland in Berufen, in denen dringend Fachkräfte gebraucht werden. In der Kraftfahrzeugtechnik, in der Zahnmedizin, Kinderbetreuung, Krankenpflege und, und. Auch Wirtschaftsforscher kommen zu dem Schluss, kehrt ein großer Teil der syrischen Geflüchteten in ihr Heimatland zurück, dann wirkt sich das auch negativ auf die deutsche Wirtschaft aus. Geht dieser Aspekt in der Debatte manchmal unter?
Nicht nur manchmal unter, sondern man muss ja ganz klar sagen, gerade hier kommt es zu massiven Widersprüchen, auch in dem christlich-sozialen Lager, was sich ja immer als sehr wirtschaftsnah versteht, zu massiven Widersprüchen zwischen einer rechtspopulistischen und populistischen Migrationspolitik, die das Migrationsthema populistisch aufgreift, und eigentlich dem Sachverstand und den ganz klaren Faktoren und statistischen Werten, die deutlich machen, dass ohne syrische Geflüchtete das Krankenhaussystem hier zusammenbrechen würde, nachdem syrische Ärzte mittlerweile die drittgrößte Gruppe ausländischer Ärzte an deutschen Krankenhäusern darstellen. Also von daher könnte man polemisch sagen, liebe syrische Geflüchtete, lasst uns hier bitte alleine, dann würde nämlich diese ganzen konservativen Kräfte sehen, dass die Wirtschaft hier doch massiv dann zusammenbrechen würde.
Es war in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember, da ist Langzeitherrscher Bashar al-Assad aus Syrien nach Moskau geflohen. Aufständische Unterführung des islamischen Milizenbündnis HTS haben erstaunlich schnell die Macht in Syrien übernommen. Inzwischen empfangen sie Politiker wie Außenministerin Annalena Baerbock und beginnen damit, den Staat neu zu organisieren. Im Wesentlichen geben sich die neuen Machthaber pragmatisch, aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass sie ihre islamistische Agenda dann doch durchsetzen wollen. Moritz Behrendt mit Eindrücken aus Damaskus.
Anwalt Hassan Ali Abdullah sitzt in seinem Büro etwas außerhalb von Damaskus. Links hinter ihm hängt seine schwarze Anwaltsrobe, auf der rechten Seite steht die neue syrische Flagge. Grün-weiß-schwarz mit drei roten Sternen in der Mitte. Er hat unter Assad praktiziert, er wird dies unter den neuen Machthabern tun. Wie viele Syrer zurzeit spricht er öffentlich nur von den Vorteilen, die er sich von dem Systemwechsel verspricht. Wenn die Wirtschaft wieder anläuft, wird die Nachfrage nach Rechtsberatern und Anwälten steigen. Wir hoffen auf eine bessere Zukunft. Hoffnung ist auch einen Monat nach Assads Sturz das prägende Gefühl auf den Straßen von Damaskus. In der Umbruchszeit genießen Syrer Freiheiten, die sie nie gekannt haben. Doch wie lange hält das an? Wohin führen die neuen Machthaber das Land? Ahmed al-Sharaa, der starke Mann im Staat, hält sich mit programmatischen Aussagen zurück. Es ist keine leichte Aufgabe, in der Übergangsphase zu führen. Niemand kann einfach kommen, wichtige Entscheidungen treffen und erwarten, dass sie sofort umgesetzt werden. Wir sind noch im Prozess, die Dinge einfach zu managen. Der Mann, der unter dem Kampfnamen Abu Muhammad al-Jolani beim IS und bei Al-Qaida aktiv war, empfängt nun im alten Assad-Palast internationale Politiker. Wie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die in Damaskus von den Chancen des Neuanfangs spricht, aber auch Erwartungen formuliert.
Europa wird unterstützen, aber Europa würde nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein.
Demnächst soll auf einer Konferenz des nationalen Dialogs darüber beraten werden, wie es in Zukunft in Syrien weitergeht. Al-Sharaa hat versprochen, Mitglieder aus allen Gruppen der syrischen Gesellschaft dazu einzuladen. Wann diese Konferenz stattfinden soll? Noch unklar. Ebenso, wer tatsächlich teilnehmen wird. In der Zwischenzeit regieren die Islamisten der HTS alleine, besetzen Posten und offenbaren mit manchen Äußerungen auch ihr Weltbild. So deutete der Justizminister der Übergangsregierung Shadi al-Waisi kurz nach der Machtübernahme an, künftig werde das Richteramt für Frauen nicht mehr zugänglich sein. Anwalt Hassan Ali Abdullah hält das für ein Gerücht. Das ist falsch. Der Justizminister hat bestätigt, dass sowohl Richter als auch Richterinnen weiter ihr Amt ausüben können, ohne Diskriminierung. Dennoch entwickelt sich Justizminister al-Waisi zunehmend zum Problem für die Regierung. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, wie er 2015 die Hinrichtung einer Frau beaufsichtigt hat, der Prostitution vorgeworfen wurde. Das Video ist offenbar authentisch, eine offizielle Reaktion der Machthaber in Damaskus gibt es dazu noch nicht. Das Islamistenbündnis HTS ist aktuell die stärkste militärische Kraft im Land, die einzige ist sie nicht. Im Norden kommt es immer wieder zu Gefechten zwischen von der Türkei unterstützten Milizen und kurdischen Kräften. Ein Kommandeur der kurdischen YPG-Miliz warnte zudem davor, dass auch die Dschihadisten des IS noch im Land aktiv seien. Es gibt hunderte Kämpfer des IS. Sie bewegen sich jetzt frei im ganzen Land. Aus meiner Sicht teilen die neuen Herrscher in Damaskus die gleiche Ideologie wie der IS. Die neuen Herrscher in Damaskus haben angekündigt, die Sicherheitskräfte des Landes neu zu organisieren. Unter Führung von HTS-Kadern sollen die verschiedensten Milizen in die Armee integriert werden. Auch mit den Kurden gab es dazu schon Gespräche. Es wird eine Mammutaufgabe, wie auch der Wiederaufbau des in weiten Teilen zerstörten Landes.
Ja, unmittelbar nach dem Sturz dieses Regimes in Syrien hat eine Diskussion begonnen um die knapp 1 Million Syrerinnen und Syrer hier bei uns in Deutschland. Es gibt Forderungen aus der Politik. Sie sollten zurückkehren in ihr Heimatland. In Hessen leben rund 63.000 Menschen aus Syrien. Viele von ihnen arbeiten hier bei uns. Mittlerweile liegt die Beschäftigungsquote bei etwa 40%. Wie wichtig sind diese Menschen für den hessischen Arbeitsmarkt, für Unternehmen hier? Antworten von Lars Hofmann.
Ahmed Alfihan ist 2016 aus Syrien ins mittelhessische Wetter geflohen. Der heute 24-Jährige hat Deutsch gelernt und im Diakoniekrankenhaus in Marburg-Werder eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Mittlerweile hat Ahmed Alfihan auch einen deutschen Pass. Er könnte sich durchaus vorstellen, zumindest zeitweise nach Syrien zu gehen, wenn sich die Lage dort geklärt habe.
Ich würde halt meine Erfahrung, was ich hier gelernt habe, auch, sag ich mal, in meinem Land um aufzubauen, weitergeben, und würde ich das sehr gerne machen, ja. Aber nicht komplett. Ich würde quasi hier bleiben noch, aber auch da helfen.
Hessen, speziell Wetter, sei mittlerweile seine zweite Heimat. Im Diakoniekrankenhaus in Marburg-Werder gibt es 208 Betten. 300 Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte arbeiten hier. Etwa 10 von ihnen kommen aus Syrien. Die aktuelle Diskussion um mögliche Abschiebungen verunsichere viele, sagt Geschäftsführer Sebastian Spieß.
Wir haben Mitarbeitende, die einen bisher noch ungeklärten Aufenthaltstitel haben, die natürlich eine Arbeitserlaubnis haben, die aber in einem, ja, ich sag mal, formal bürokratischen Verfahren festhängen, sehr häufig. Und diese Menschen sind fester Bestandteil unserer Mitarbeiterschaft. Und jeder Mitarbeiter tut weh, wenn er nicht mehr bei uns tätig ist. Von daher wäre das ein Riesenproblem.
Von bundesweit gut 220.000 Klinikärzten kommen knapp 5.000 aus Syrien, sagt Julia Kosjakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Sollte ein größerer Teil nach Syrien gehen, würde nicht das gesamte System zusammenbrechen.
Auf Deutschland-Ebene vielleicht würde das nicht so einen dramatischen Effekt haben, aber lokal könnte das wirklich sehr merklich sein. Stellen Sie sich vor, einen kleineren Ort, wo insgesamt nicht so viele Ärzte gibt und dann ein syrischer Arzt noch mehr geht. Und dann für die betroffene Patientin ist es natürlich ein sehr großes Problem.
In Hessen arbeiten aktuell knapp 18.000 Syrerinnen und Syrer. Gemessen an den 3,1 Millionen Erwerbstätigen im Land ist das zwar nur ein kleiner Anteil, aber in einzelnen Orten oder Betrieben könnte es ohne sie schwierig werden. Etwa in Krankenhäusern, bei Bus- und Bahnbetreibern oder Logistikunternehmen.
Wenn beispielsweise auch die ganze Logistikinfrastruktur verliert viele Fahrerinnen und Fahrer, das wird auch ein Problem sein, mindestens kurzfristig.
Viele sind auch hochqualifiziert. Felix Kreuziger arbeitet bei der Beratungsfirma Ponturo in Frankfurt, leitet hier einen Bereich, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ein Mitarbeiter kommt aus Syrien, hat in Darmstadt studiert. Ihn zu verlieren, wäre ein Problem.
Da wird mir auch nichts bringen, dass er noch 3 Monate Kündigungsfrist hat. Da kann man auch nicht mehr viel anfangen. Wir haben jetzt mit ihm quasi ein neues Thema aufgebaut, einen neuen Bereich aufgebaut, wo er einen ganz erheblichen Anteil dran hat. Und wenn er jetzt von heute auf morgen sagen würde, ich verlasse das Unternehmen, wäre das für uns ein schwerer Schlag, ja.
Auch kleine Handwerksbetriebe könnten Probleme bekommen, wenn ihre oft mit großem Aufwand selbst ausgebildeten syrischen Mitarbeiter zurück nach Syrien gingen, sagt der hessische Handwerkspräsident Stefan Füll. Sie dürften nicht abgeschoben werden. Dazu sei der Fachkräftemangel im Handwerk zu groß. Krankenpfleger Ahmed Alfihan droht keine Abschiebung. Er hat einen deutschen Pass. Seine Eltern haben diese Sicherheit aber nicht.
Wenn ich alleine hier bleiben würde und meine Eltern abgeschoben würden, dann würde ich mich entscheiden, mit dem zu gehen. Wenn ich, sag ich mal, meine Familie nicht habe, meine Geschwister nicht habe, was soll ich quasi in diesem Land noch alleine machen?
Sebastian Spieß, Geschäftsführer des Diakoniekrankenhauses in Marburg, würde Beschäftigten wie Ahmed Alfihan notfalls sogar eine Brücke bauen.
Auch wir hier sind natürlich betroffen vom Personalmangel. Pflegefachkräfte, Mediziner fehlen überall. Und deshalb jemand, der hier eine Ausbildung beispielsweise genossen hat, der hier schon integriert ist, der würde von uns selbstverständlich die Garantie erhalten, wenn er die Erfahrung sammelt, dass er doch nicht im Herkunftsland bleiben möchte, dass er auch hier wieder eine Zukunft finden wird und auch hier wieder Fuß fassen kann.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Gefühlt war Bashar al-Assad immer an der Macht in Syrien, auf jeden Fall während dieser 13 Jahre, in denen der Bürgerkrieg das Land beherrscht hat und Millionen Menschen geflohen sind. Aber dann ging das auf einmal ganz schnell. Innerhalb weniger Tage ist eine Region nach der anderen erobert worden von islamistischen Rebellen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember des vergangenen Jahres haben die dann zum ersten Mal die Hauptstadt Damaskus erreicht und innerhalb von Stunden noch eingenommen. Damit war das Regime von Assad am Ende. Er selbst hat das Land fluchtartig verlassen. Nun aber soll Syrien eine neue Chance bekommen unter den neuen Machthabern, auch wenn noch nicht ganz klar ist, worauf das hinausläuft. Auch bei uns in Hessen leben Menschen, die aus Syrien hierher gekommen sind, insgesamt rund 63.000. In vielen Städten gab es damals Kundgebungen, wo die das Ende der Diktatur gefeiert haben in ihrer alten Heimat. Dazu kam aber auch die Unsicherheit, und zwar darüber, wie es mit der Zukunft des Landes denn weitergeht und auch für sie selbst. Viele überlegen, ob sie denn bleiben oder eben jetzt doch in ihre alte Heimat zurückkehren sollen. Unser Reporter Christoph Keppeler zeigt das an ein paar Beispielen.
Viele Menschen aus Syrien, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind, durchleben ein Wechselbad der Gefühle.
Man freut sich zum einen, man ist traurig und benachrichtigt zum Beispiel von Gefängnissen und was als Bilder daraus kamen.
Sagt Amin Ali, 32 Jahre alt. Er lebt seit 9 Jahren in Hessen, ist mittlerweile deutscher Staatsbürger und arbeitet für eine Frankfurter Firma auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. So wie er waren in Hessen 40% der Syrer im Mai 2024 in einem Arbeitsverhältnis. Viele können sich vorstellen, nach Syrien zurückzugehen, sagt Biros Hanan vom deutsch-syrischen Verein Darmstadt.
Aus verschiedenen Gründen, Familien zum Beispiel, Heimat wieder aufbauen oder manche Syrer, die sich in Deutschland nicht integrieren könnten.
Aber eine Frau, die anonym bleiben will, erzählte uns, sie schlafe nicht mehr richtig seit den Nachrichten von Assads Sturz und den Rückkehrdebatten. Sie hat noch keine deutsche Staatsbürgerschaft und hat Angst, dass sie zurück muss. Was sie bislang hört von ihrer Familie aus Syrien, mache ihr keine große Hoffnung. Die neuen Machthaber, sagt sie, seien hardcore-religiöse Islamisten und sie glaube nicht, dass sie und ihre Töchter dort frei leben könnten. Die gehen hier zur Schule. Deutschland ist zu ihrer Heimat geworden. Sie selbst spricht fließend Deutsch und fängt bald eine Ausbildung an. Biros Hanan aus Darmstadt sagt,
Rückkehr bzw. Abschiebung bedeutet für Syrer und Syrerinnen Trennung von Familie und Freunden in Deutschland, was zu psychischen Problemen führen kann. Außerdem müssen sie in Syrien zum zweiten Mal von Null anfangen.
Und zum zweiten Mal bei Null anfangen, das will unsere anonyme Gesprächspartnerin nicht. Das will sie nach den Strapazen der Flucht aus Syrien vor allem ihren Kindern nicht noch einmal zumuten. Das, was viele Politiker jetzt fordern, so schnell wie möglich zurück nach Syrien, empfinden viele als Drohung, sagt Biros Hanan.
Natürlich empfinden Syrer und Syrerinnen diese Debatte als Drohung, weil viele Kinder hier zur Schule gehen oder sogar hier geboren sind und teilweise nur schlecht Arabisch sprechen. Außerdem würde das eine Trennung für die Kinder zu ihren Freundinnen bedeuten.
Amin Ali will erstmal in Deutschland weiter arbeiten und lieber Geld an seine Familie in Syrien schicken. Auf seinem Fachgebiet, der KI, werde er in Syrien wohl erstmal nicht gebraucht.
In Syrien geht es erstmal darum, um den Wiederaufbau. Wahrscheinlich in der Gesundheitssystem oder in der Bauingenieurwesen, sagen wir so, in dieser Richtung wird eher gebraucht.
Erst nach einem halben oder einem ganzen Jahr, vermutet er, könnte es für viele Syrer überhaupt erst möglich werden, zurückzukehren.
Die Freude über den Sturz des Assad-Regimes war an vielen Orten ja groß, aber genauso die Sorge, dass das Vakuum der Macht zu neuen Problemen führt. Mittlerweile gibt es eine Übergangsregierung, angeführt von Ahmed al-Sharra, zuvor Anführer des islamistischen Milizenbündnisses HTS. Darüber habe ich gesprochen mit einem, der das bis zuletzt hautnah miterlebt hat, mit unserem Korrespondenten Moritz Behrendt. Ich habe ihn gefragt, wie muss man sich das Leben der Menschen denn in Damaskus vorstellen? Ist da so etwas wie ein neuer Alltag eingekehrt?
Ich würde es als so eine Mischung aus Alltag, dem Zauber des Neuanfangs und einer großen Ungewissheit beschreiben. Manchmal wissen Leute nicht, welche Regeln morgen gelten, ob die von heute noch aktuell sind. Es gibt immer noch Menschen, die auf den Straßen feiern. Andere versammeln sich zu Demonstrationen. Das war zu Assads Zeiten ja eigentlich undenkbar. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, dass das Land buchstäblich am Boden liegt. Aber auch in den Vororten von Damaskus, wo Häuser komplett zu Schutt und Asche bombardiert wurden in 13 Jahren Krieg, da habe ich Leute getroffen, die gesagt haben, hier bauen wir jetzt wieder unser neues Leben auf. Und vielleicht zuletzt noch, es gibt ja auch noch Gegenden im Land, wo es immer wieder zum Kämpfen kommt. Und dieser Neuanfang ist wirklich noch eine ziemlich zerbrechliche Pflanze.
Es gibt ja mittlerweile eine Übergangsregierung. Ahmed al-Sharra ist nicht gewählt, aber de facto das neue Staatsoberhaupt Syriens. Wie groß ist denn der Rückhalt für ihn in der Bevölkerung? Lässt sich das schon sagen?
Aussagekräftige Meinungsumfragen, die gibt's natürlich überhaupt nicht. Mein Eindruck aus Damaskus ist, viele Menschen erhoffen sich wirklich, dass es besser wird. Und dafür geben sie den neuen Machthabern auch einen ziemlichen Vertrauensvorschuss. Aber vielleicht muss man eine kleine Einschränkung dazu geben. Die Menschen in Syrien haben ja jahrzehntelang gelernt, dass es ziemlich schlimme Folgen haben kann, wenn man schlecht über die Mächtigen redet. Man könnte im Gefängnis landen oder es könnte Schlimmeres passieren. Vielleicht äußern sie sich deswegen jetzt auch nicht wirklich kritisch.
In der vergangenen Woche war ja auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Besuch in Damaskus. Welches Interesse haben denn die neuen Machthaber in Syrien auch an internationalen Beziehungen und Kontakten auch nach Deutschland?
Syrien braucht ganz, ganz dringend Geld für den Wiederaufbau. Vielleicht müssen wir es sogar anders formulieren. Eigentlich kann es nämlich gar keinen Wiederaufbau geben. Das ist mir klar geworden, als ich das Ausmaß der Zerstörung aus 13 Jahren Krieg gesehen habe. Es muss wirklich einen Neuaufbau geben und da braucht das Land wirklich Milliardensummen. Da reichen dann nicht irgendwelche 60 Millionen für humanitäre Hilfe. Da erhofft sich die neue Regierung wirklich aus allen Ländern der Welt, dass Sanktionen aufgehoben werden, dass Geld geschickt wird. Und daher setzen sie natürlich auch auf Kontakte zum Westen und nicht zuletzt auf Kontakte zu Deutschland.
Jetzt ist es ja so, aus einer Diktatur wird ja nicht über Nacht eine Demokratie mit stabilen Strukturen. Du hast ja auch schon angesprochen, der Zustand ist durchaus zerbrechlich. Aber siehst du auch die Chance jetzt, nach einem Monat ohne Assad, dass Syrien diesen Weg langfristig tatsächlich gehen könnte?
Unsicher. Momentan befinden wir uns tatsächlich in den Monaten der Möglichkeiten, aber auf dem Weg in die Zukunft kann so viel schiefgehen. Die neuen Machthaber, das sind ja alles andere als lupenreine Demokraten. Das sind Islamisten mit einer Vergangenheit in den brutalsten dschihadistischen Organisationen wie dem IS oder Al-Qaida. Aktuell versprechen sie, dass sie auch alle anderen Gruppen der syrischen Gesellschaft in diesen Prozess des Neuaufbaus des syrischen Staates einbeziehen. Und es gibt auch Gespräche mit allen möglichen Gruppen. Aber ob das tatsächlich geschieht und in welchem Ausmaß und wohin das führt, das bleibt noch ziemlich ungewiss.
Die Regierung von Syrien war jahrelang kein Ansprechpartner für die Bundesregierung, um irgendwas voranzubringen in dem Land, auch wenn es indirekte diplomatische Kontakte gegeben hat, wenn auch in sehr geringem Umfang. Jetzt aber sieht das Ganze anders aus. Das Regime von Bashar al-Assad ist gestürzt worden vor genau einem Monat. Nun haben unter anderem die Nachfolgerorganisationen islamistischer Rebellen die Macht in Syrien. Da ist noch nicht ganz absehbar, worauf das hinausläuft am Ende, vor allem was die Menschenrechte im Land angeht. Umso wichtiger ist das aus Sicht der Bundesregierung nun, selbst ein Gespür zu bekommen für die Lage. Auf allen Kanälen wird deswegen das Gespräch gesucht, auch mit den neuen islamistischen Machthabern. Das ist eine Gratwanderung, aber die Bundesregierung hat gute Gründe, sich schon so früh einzumischen.
Eine gute Woche nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad machen sich deutsche Diplomaten auf den Weg nach Damaskus. Es ist das erste Mal seit 12 Jahren, seit der Schließung der Botschaft und dem Abbruch der offiziellen Beziehungen zum Regime. Es geht darum, neue Kontakte zu knüpfen und möglichst schnell ein Gespür für die Lage zu bekommen. Ein richtiger Schritt, meint die Grünen-Abgeordnete Lamia Kador.
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass über 1 Million Syrerinnen und Syrer in Deutschland leben und im Grunde genommen seit Beginn dieses Bürgerkriegs ja darauf hoffen, irgendwann wieder zurück nach Syrien zu können oder dieses Land wieder, die Verwandten wieder sehen zu dürfen.
Wann und ob dies möglich sein wird, hängt von vielen Faktoren ab. Auch von der humanitären Lage, die als katastrophal eingestuft wird. 90% der Bevölkerung sind auf Hilfe angewiesen. Eine Folge von mehr als 10 Jahren Bürgerkrieg, sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christian Wagner.
Wir sind ja weiterhin an einem Punkt, wo es kaum Elektrizität, kaum humanitäre Versorgung, eine höchst prekäre Sicherheitslage gibt.
Die Entwicklungsministerin hat deshalb noch vor Jahresende ein Hilfspaket in Höhe von 60 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Geld, das wie zu Assad-Zeiten nicht direkt an die staatlichen Strukturen geht, sondern an bewährte Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen. Was aber, wenn sich die neuen Machthaber zwar jetzt moderat geben, die westlichen Hilfen abschöpfen, aber am Ende doch ein islamistisches Regime etablieren? Eine Sorge, die durchaus berechtigt ist, meint die Politikerin und Islamwissenschaftlerin Lamia Kador.
Ich glaube, wir sollten nicht zu schnell dieses Vertrauen schenken einerseits, andererseits aber den guten Willen anerkennen. Ich glaube, das ist ja genau dieser politische Spagat, den wir leisten müssen.
Eine Haltung, die die deutsche Außenministerin teilt. Die Hoffnung auf ein freies, friedliches Syrien, in das die vielen Vertriebenen und Geflüchteten zurückkehren können, ist aus ihrer Sicht den Versuch wert. Die ideologischen Wurzeln der HTS seien trotzdem nicht vergessen und auch nicht, dass die Miliz bei den Vereinten Nationen weiter als Terrororganisation gelistet ist.
Wir werden HTS an ihren Taten messen.
Unterstützung, betont Baerbock, werde es nur geben, wenn alle politischen Gruppen, alle Minderheiten, die Frauen, die Kurden bei der Gestaltung des neuen Syriens eingebunden werden. Im Auswärtigen Amt wurde zudem ein 8-Punkte-Plan erarbeitet, der helfen soll, die Übergangsphase zu gestalten. Dabei gehe es, erläutert der Sprecher Christian Wagner, auch um Fragen der Übergangsjustiz, der Aufarbeitung von Verbrechen.
Da ist die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen, die Bestände, die es ja weiterhin gibt.
Und da ist die militärische Intervention von Nachbarländern wie Israel und der Türkei und damit die Frage nach Sicherheit. Ein instabiles Syrien, davon sind die deutschen Diplomaten überzeugt, hätte nicht nur Auswirkungen auf die Region, sondern auch auf Europa. Ein Grund mehr für sie, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Botschaft in Damaskus wieder in Betrieb genommen werden kann, um ein Auge und ein Ohr auf das zu haben, was sich tut. Denn noch ist völlig offen, wohin sich Syrien entwickelt.
Die Analyse unserer Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel zur Syrienpolitik der Bundesregierung. Das Thema heute haben wir genannt: Ein Monat nach Assads Sturz, wie der Umbruch Syrien und Deutschland beeinflusst.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.